ganzen Leben noch nie einen Plan B gehabt. Und ich glaube, dass das auch richtig super wichtig ist, keinen Plan B zu haben. Weil sobald man Plan B hat, sagt es ja eigentlich schon, dass man im Plan A zweifelt.
Ihr Plan A, ihr Kindheitstraum von der olympischen Goldmedaille im Snowboarden, ist für Julia Dujmovic im Jahr 2014 in Erfüllung gegangen. Und 4 Jahre später beendet sie ihre Karriere aus einer spontanen Eingebung heraus, wie sie erzählt. Und zwar vor laufender Kamera.
In dem Moment habe ich einfach gespürt, wer ich eigentlich bin wieder. Und das ganze Außen ist einfach weggefallen. Und ich habe einfach in dem Moment einfach wirklich meine innere Kraft spüren können. Und ich war so dankbar für den Moment, dass ich einfach gesagt habe, okay, that's it.
Herzlich willkommen zu 1000 First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Seitdem Julia ihre Snowboard-Karriere beendet hat, ist ihre Reise durchs Leben immer tiefgründiger, immer spiritueller geworden. Als Yogalehrerin begleitet sie Spitzensportler. Als Unternehmerin launcht sie mit ihrem Team gerade eine App namens Remind, mit der sie die Welt eine Minute pro Tag gemeinsam atmen lässt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und was auch immer Julia angeht, ihr Herz geht voraus und ebnet den Weg zum scheinbar Unmöglichen durch Vertrauen.
Eigentlich alles, was ich mache, ist zunächst immer irgendwie erscheint unmöglich. Also halt so, dass man es eigentlich gar nicht wirklich teilt, weil dann, wenn man es teilt, dann geht irgendwie die Energie verloren, weil eben die anderen zweifeln.
Ich freue mich so sehr, dieses Interview mit Julia Dujmovic mit euch teilen zu können. Es ist ein Gespräch über das Potenzial hinter den persönlichen Grenzen, über Angst, Vertrauen und darüber, wie du alles verwirklichst, was du dir vorstellen kannst und mehr. Julia Dujmovic, hallo und herzlich willkommen.
Hi, danke für die Einladung.
Unser Gespräch ist so eine schöne Bestätigung der Aussage, gut Ding braucht Weile. Ich habe das Gefühl, wir planen seit ungefähr einem Jahr dieses Podcast-Interview. Und vor ungefähr einem Jahr haben wir uns ja, oder vor ziemlich genau einem Jahr haben wir uns kennengelernt, gell, bei einem Meditation-Teacher-Training in Wien. Von unserem gemeinsamen Freund und Lehrer Puno Singh Vasu. Und irgendwie bist du mir bekannt vorgekommen. Und ich kann mich nur erinnern, wir sind dann in der Pause mal vor dem Schala gestanden und haben uns unterhalten und du hast gesagt, irgendwoher kennst du mich. Und ich habe gesagt, ja, woher? Und ich, weiß nicht, wie lange wir braucht haben, bis wir draufgekommen sind.
Yeah.
Moment. Erstens, Julia Dujmovic ist Snowboard-Olympiasiegerin und hey, du hast das schon ein paar Mal im Fernsehen gesehen. Und zweitens, wir haben offenbar schon in Maui gemeinsam im gleichen Yogaschala praktiziert zur gleichen Zeit.
Ja.
Im Jahr 2017. Und ich habe mir gedacht, das ist so lustig, wie das Leben spielt. Kurze Anekdote zu Beginn. Ich freue mich total, dass du da bist und dass wir heute ein bisschen Zeit haben.
Genau.
Zu plaudern.
Ja. Ja, das war ein super Einstieg. Weil ich habe die nämlich gesehen und habe gedacht, okay, ich kenne die. Voll schräg. Ja, aber Maui ist super speziell, finde ich, und verbindet immer wieder, bringt mein Leben immer wieder auf verschiedene Weise irgendwie auf einen neuen Weg.
Maui hat ja in deinem Leben schon öfter eine große Rolle gespielt, gell? Du kehrst auch immer wieder dorthin zurück. Ich kann es sehr gut nachvollziehen auch. Also diese Energie, die dort ist, ganz besonders. Vielleicht kommen wir später noch ein bisschen auf Maui zu sprechen und wie Hawaii dein Leben beeinflusst hat, was es auch mit deiner Yoga-Praxis gemacht hat, wie du auch zum Yoga gefunden hast. Aber lass uns doch zunächst ein bisschen eintauchen in deine Reise durchs Leben, die du bisher unternommen hast, weil ich finde, da gibt es ein paar sehr, sehr spannende Eckpunkte und ich mag ganz bewusst einsteigen mit einer sehr offenen Frage. Lass mich wissen, was war dein mutigster erster Schritt in deinem bisherigen Leben?
Ja, ich gehe jetzt immer mit dem, was mir als erstes in den Sinn kommt.
Sehr gut.
Und natürlich bringt es mir jetzt gleich, oder wird es halt sehr privat gleich bei der ersten Frage. Aber ja, das ist ja voll schön bei deinem Podcast. Aber mein mutigster Schritt, denke ich, war, innerhalb von kürzester Zeit nach dem Unglück in Kaprun wieder auf den Gletscher zu fahren. Einfach mit dem Ganzen zu stellen und einfach da wieder raufzufahren und einfach nur mal im Gletscher zu sein, ohne Snowboarden zu gehen.
Lass uns ein bisschen verstehen, was das mit deinem Leben gemacht hat. Das Unglück von Kaprun war ein sehr einschneidendes Ereignis in deinem Leben.
Ja,
wie hat es dich geprägt? Was ist da passiert für dich?
Natürlich hat es mich wahnsinnig geprägt und immer noch, also ich nehme aus dem jetzt im Moment extrem viel Kraft raus. Und ja, jede Erinnerung an meine Freunde oder an das Team ist einfach super schön und ich bin unglaublich dankbar. Natürlich hat es einfach echte Zeit braucht, dann so das Ganze zu verarbeiten, dass ich wirklich sagen kann, ja, mir geht's richtig, richtig gut. Natürlich in dem Moment, wo das passiert ist, ich war da erst 13 und ich habe natürlich mit 13 alle großen Fragen gestellt, die man sie fragen kann. Und das Leben an sich hat mir alle Fragen beantwortet. Und dafür bin ich einfach super dankbar. Aber natürlich hat es mir den Boden unter den Füßen weggezogen mit 13. Und ich habe jeglichen Glauben verloren in dem Moment. Und ja, der Sport hat mir wieder zurückgebracht. Und ich kann jetzt erst später verstehen, wie entscheidend eigentlich der Sport war für mich, um wirklich wieder zu heilen. Weil wenn du Sport machst, dann eben, du musst atmen zum Beispiel. Und Atmung ist Heilung. Und wenn du dich bewegst und in der Natur bist und wieder mit dem Flow State in Verbindung kommst, dann heilt der Körper automatisch. Also ich habe erst im Nachhinein realisiert, wie heilend Leistungssport für mich eigentlich war, auf einer ganz anderen Ebene.
Da sind viele Freunde von dir gestorben an diesem Tag. Ihr wart als Team in dieser Gondel, die dann verbrannt, diese Gondel, es war dieser Zug eigentlich, der dann Feuer gefangen hat. Und du bist ja, wärst da auch eigentlich drinnen gewesen, ne? Und hast eigentlich sehr viel Glück gehabt, dass das nicht so war.
Ja, also wir sind halt gemeinsam hinkommen und haben uns halt angestellt bei der Bahn, so wie immer halt. Und natürlich, jeder versucht die erste Gondel zu erwischen, vor allem wenn der an einem perfekten Tag und perfekte Schneebedingungen und den ärgsten Sonnentag, jeder will so schnell wie möglich rauf und wir sind halt einfach in der Line gestanden und irgendwann hat eben mein Bruder gesagt, wieso nehmen wir nicht einfach die Gondel? Und ich weiß einfach nur, dass ich in dem Moment, ich habe halt voll gezweifelt oder ich wollte eigentlich nicht in die andere Richtung gehen und habe mir halt dann einfach entschieden, einfach mitzugehen und dann haben wir halt einfach nochmal umgedreht und jeder, der Kaprun kennt, der weiß schon, dass es eigentlich ein ziemlicher Weg ist von der Standseilbahn zurück, dann hoch zur Gondel. Und wir sind dann eben zur Gondel gegangen und unser Team hat die Bahn genommen und wir sind eben mit der Gondel den Berg rauf und wo wir halt oben waren, ja, hat das Ganze eh schon seinen Lauf genommen und das war halt dann einfach, ja, Stromausfall und wir waren sehr lange am Gletscher oben, bis wir überhaupt realisiert haben, was wirklich passiert ist.
Du hast gesagt, es war der mutigste Schritt, danach wieder auf den Gletscher zu steigen. Wie ist es für eine 13-Jährige, diesen Schritt zu gehen und diesen Mut zu fassen? Wie hat sich das für dich angefühlt, zu sagen, so und jetzt gehe ich wieder auf diesen Gletscher, wo das alles passiert ist und das Leben geht weiter? Ich kann mir vorstellen, dass das ganz viel abverlangt von eben einer 13-Jährigen, die sich plötzlich diese Fragen stellt im Leben.
Also da waren so viele, es sind so viele Ebenen bei dem Unglück. Also es sind so viele, es waren so viele offene Fragen und allein wie das Ganze passiert ist und wenn man eben dann selbst den anderen Weg geht und ja, es kommt dann echt sehr, sehr, sehr viel in den Sinn. Und ja, wir haben uns zum Beispiel, es waren in einer Woche so viele Begräbnisse, dass wir uns entscheiden haben müssen, zu welchem Begräbnis das wir gehen. Also es war ja, natürlich einfach eine Zeit, ich glaube, die kann man gar nicht wirklich wahrnehmen in irgendeiner Form, sondern man ist halt einfach irgendwie gefangen in dem Moment und eigentlich weiß man überhaupt nicht, was passiert. Und so ähnlich war das, glaube ich, wo ich dann eben gesagt habe, ich fahre jetzt wieder am Gletscher, weil ich wollte eigentlich nie wieder snowboarden. Und der Traum, Snowboard-Profi zu werden oder gemeinsam im Wintersport irgendwas zu erreichen, das ist halt mit dem Team entstanden und nicht danach, sondern schon davor. Und ja, die Jungs, ich meine, die waren alles wie Brüder für mich und wir haben einfach so unglaubliche Momente und sie haben mich so sehr geprägt in zum Beispiel in der Technik, die ich fahre oder den Mut, den ich auch ins Snowboarden bringe. Ich bin da so geprägt von meinen Freunden zu Beginn waren einfach, weil ich halt immer mit den Jungs unterwegs war. Und ja, deswegen, also ich glaube, ich kann gar nicht sagen, ob das... Ich glaube, ich habe es einfach gespürt, ich möchte es machen, obwohl sehr vieles dagegen gesprochen hat. Und ja, ich glaube, das Leben leitet an. Also bin dankbar dafür, dass ich halt einfach irgendwie ja, vielleicht dann gar nicht mehr so viel nachdacht habe, sondern einfach Dinge, auch wenn sie nicht reinpasst haben, vielleicht einfach gemacht habe.
Ja, nimm uns doch ein bisschen mit zu diesem Traum, den du da gehabt hast, schon in sehr jungen Jahren. Ich glaube, du hast mit 11 Jahren schon 20 Stunden pro Woche trainiert.
Ja.
Wie groß träumt man im Alter von 11 Jahren von Olympiagold?
Ja, bei mir hat das schon alles sehr früh angefangen. Also schon als kleines Kind, ich war halt einfach nur draußen in der Natur. Ich habe mich ständig bewegt und ich habe super oft einfach alleine irgendwie, natürlich auch mit meinen Brüdern, aber dann auch einfach alleine irgendwie Sachen gemacht und gespielt und Sport gemacht und trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie voll umgeben von ja sehr viel Energie einfach und schon in der Volksschule wollte ich Sport studieren, obwohl ich nicht einmal gewusst habe, was ein Sportstudium ist und habe halt die verschiedensten Sportarten gemacht und dann ist halt weitergegangen in die Sporthauptschule, wo ich freiwillig eben jeden Nachmittag Sport gemacht habe, also extra Sportunterricht. Und wo ich halt dann so zum Snowboarden gekommen bin, das war halt irgendwie, ja, irgendwie anders natürlich aus dem Burgenland und das ist schon mal so ein Ding. Das haben halt viele Freunde vielleicht auch gar nicht verstanden, sondern eben das Team hat es verstanden. Also wir waren einfach ein sehr, ja, sehr enges Team, wo wir uns ja gegenseitig gepusht haben oder gegenseitig gesagt haben, okay, es war einfach voll cool, irgendwo am Wochenende hinzufahren und zu trainieren. Und der Traum ist sicher irgendwie entstanden durch die Olympischen Spiele in Nagano, wo ich, ja, ich glaube, jeder hat irgendwie so als Kind, wenn man halt dann gerade irgendwie Olympische Spiele schaut, dann gibt's immer so Momente und für mich war sicher ein spezieller Moment, wo eben der Hermann Mayer gewonnen hat, weil ich eben gerade in Flachau war und dort gerade zum Snowboarden angefangen habe. Und ich habe eigentlich die Skifahrer zugeschaut, aber ich bin halt eigentlich schon Snowboard gefahren. Und da habe ich, glaube ich, so das erste Mal bewusst Olympische Spiele miterlebt und mir gedacht, wow, muss schon unglaublich sein, ja, da wirklich zu gewinnen. Und alles andere entwickelt sich halt dann einfach mit dem Tun. Also es ist immer, glaube ich, Motivation entsteht immer durchs Tun. Und mir hat halt Snowboard immer begeistert und deswegen hat mir das Training begeistert, einfach besser zu werden im Training und ja, konsequent an etwas zu arbeiten. Und der Traum Olympische Spiele hat mir einfach bei meinen ganzen Verletzungen so sehr begleitet. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich halt im ÖSV war, da war es halt natürlich klar, dass ich das Ziel habe, zu den Olympischen Spielen zu kommen, beziehungsweise für mich halt immer nur Olympiasieg in meinem System. Ich habe noch nie was anderes, also ich habe noch nie von einer Olympiamedaille geträumt oder einfach bei Olympia dabei zu sein. Also es war halt immer, der Traum war halt immer zu gewinnen. Und ja, das hat halt einfach sehr viel Kraft gehabt für mich.
Wow. Also dieser Traum vom Olympiagold ist ja jetzt sozusagen nicht was, also das ist wahrscheinlich was, was sich viele Menschen wünschen oder wo viele Menschen davon träumen, aber dann tatsächlich auch die Schritte zu gehen, die es braucht, um dem näher zu kommen. Und das ist ja gerade, wenn man davon spricht, wirklich an der absoluten Spitze zu stehen in seinem Sport, eine unglaubliche Arbeit, die das auch erfordert. Sind das Ziele, die dich grundsätzlich anspornen? Sind das diese Art von Zielen, die du dir gerne setzt im Leben, solche, die zunächst unmöglich oder fast unmöglich erscheinen?
Ja, also eigentlich alles, was ich mache, ist zunächst immer irgendwie erscheint unmöglich. Also halt so, dass man es eigentlich gar nicht wirklich teilt, weil dann, wenn man es teilt, dann geht irgendwie die Energie verloren, weil eben die anderen zweifeln. Und ich habe immer die Vorstellung, dass alles möglich ist. Und deswegen ist halt jede Vision, die mir so in den Sinn kommt und mir wirklich begeistert, in mein Herzen begeistert, dann war es halt okay, cool. Das zieht mich halt einfach. Das Ziel, das zieht mich. Und ja, macht mich halt dann über Jahre zu dem Menschen sicher, der ich bin. Und natürlich gibt es da viele auf und ab. Und ich zweifle natürlich auch dran, ob das wirklich so der Weg ist. Und ich habe auch vor den Olympischen Spielen, also wenn ich jetzt zurückblicke, kurz vor Sochi, habe ich super gezweifelt. Also da war ich an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, wow, mag ich das überhaupt? Also ist das wirklich mein Ziel? Und das war vielleicht im Jänner. Also da war halt so noch die Olympia-Quali. Und dann einen Monat später habe ich es halt erreicht. Und dann habe ich wieder gedacht, okay, so verrückt eigentlich, dass man kurz bevor man so ein großes Ziel erreicht, trotzdem an den Punkt kommt, wo man so sehr zweifelt, dass man den ganzen Weg hinterfragt.
Wie bist du mit diesen Zweifeln umgegangen dann?
Ja, ich bin dann aufs Podium gefahren und dann war der Zweifel wieder vorbei.
Okay, aber davor, also diese Phase, wo diese krassen Zweifel waren, wo du dir gedacht hast, ja, ist das überhaupt mein Weg? Ist das überhaupt das, was ich wirklich will?
Ja, man trifft halt vor so großen Events einfach Entscheidungen, glaube ich, ich habe Entscheidungen getroffen, die das Ganze, woran ich gearbeitet habe, einfach mit einem Moment zum Fallen bringen hätte können. Und es war halt die Entscheidung im Dezember, einfach Material zu wechseln, weil mein Ziel war eigentlich, dass ich Doppel-Olympiasiegerin werde. Und im Slalom habe ich das Gefühl gehabt, mit dem Board, mit dem Material, also ich habe sehr viel an der Entwicklung gearbeitet und ich habe einfach gemerkt, okay, wir kommen da keinen Schritt weiter und ich habe das Gefühl gehabt, mit dem Material kann ich halt maximal Dritte werden, also wenn alles gut geht. Und im Riesendorlauf habe ich das Gefühl gehabt, okay, im Riesendorlauf kann ich gewinnen. Und dann habe ich halt die Entscheidung getroffen, dass ich Material wechsle, weil ich gesehen habe, dass ich im Slalom aus eigener Kraft, glaube ich, nicht gewinnen kann. Also selbst wenn alles perfekt rennt, habe ich geglaubt, dass es... Also ich wollte nicht gegen die Statistik fahren, sagen wir mal so, weil mit dem Board hat so noch keiner gewonnen. Und ja, dann habe ich halt angerufen und habe gesagt, hey, zwei andere Boardfirmen. Ich habe gesagt, okay, ich brauche ein Board. Und das war Mitte Dezember, das war kurz vor Weihnachten. Und die wollten mir zuerst kein Board bauen, weil sie gedacht haben, ich baue es mit der anderen Marke um und nutze das für die Spieler, für die andere Marke. Und dann habe ich gesagt, okay, nein, das werde ich nie machen, aber ja, ich verspreche dir, wenn du mir ein Board baust, dann hole ich eine Medaille. Und dann habe ich halt, ja, dann hat mir eben die eine Schweizer Marke ja, zwei Bretter geschickt und ich habe halt gesagt, ja, schau einfach, dass du gute Vibes reinlegst. Sehr wichtig. Und dann bin ich eben das erste Mal in Gastein gefahren. Ich habe das gekriegt bei der Startnummernauslosung. Ein Abend zuvor bin in der Früh aufgestanden, bin mehr eingefahren als andere und habe da halt dann mein Olympia-Ticket gelöst mit dem Board. Und beim nächsten Rennen waren die Olympischen Spiele und habe dann damit gewonnen. Und im Riesendorlauf, wo ich eigentlich geglaubt habe, dass ich ganz vorne mitfahren werde, habe ich einen ziemlichen, also da war es schon der Quali vorbei. Ja. Ja, und das sind eben so die Entscheidungen, wo ich eben, da habe ich natürlich, haben wir gedacht, okay, ist das jetzt richtig, was ich da mache? Und da stellt man sich halt schon gleich einmal gegen, ja, gegen andere Athleten, die vielleicht das gleiche Material fahren, wenn man halt einfach sagt, okay, na, für mich passt das jetzt nicht und ich wechsle kurzfristig.
Welche Rolle spielt denn das Vertrauen da in diesem ganzen Kontext? Das Vertrauen einerseits jetzt in die eigenen Fähigkeiten, in das eigene Training, in die eigene Power, aber schon auch das Vertrauen in etwas Größeres. War das schon da zu dieser Zeit? Hast du diese Art von Anbindung in etwas Größeres Ganzes schon gehabt?
Ja, also es war immer so, dass ich habe einfach schon immer gespürt, dass es möglich ist, dass ich die Olympischen Spiele gewinne oder dass es irgendwie mein Weg ist oder ich habe es einfach spüren können, dass es in mir ist. Mhm. Und ja, es waren immer so Momente, wo ich zum Beispiel vor dem ersten Rennen in der Olympiasaison bin ich irgendwann aufgewacht und also ein paar Tage vorher und habe gewusst, oh mein Gott, ich muss den Schuh wechseln. Oder halt so Sachen. Und dann habe ich halt einfach da noch mein Material gewechselt. Oder vor den Olympischen Spielen in einem Traum habe ich einfach meinen Trainer von früher einfach sehen können, wie man einen Slalomschwung wirklich auf Zug fährt und so. Wo ich mir dachte, okay, eigentlich muss ich nur das umsetzen. Es waren immer wieder so Momente dabei, wo ich einfach echt Wegweiser gehabt habe und ich glaube, man muss halt auch den Mut haben, dran fest oder ja, den Weg danach zu gehen oder die Entscheidungen zu treffen, die es braucht.
Mhm. Einer dieser Momente dürfte ja auch gewesen sein bei den Olympischen Spielen in Korea vor laufender Kamera, als du, wenn ich das richtig verstanden habe, ein bisschen aus einer spontanen Eingebung heraus deine Karriere beendet hast.
Ja.
Wie kam es dazu? Was war das für ein Moment für dich? Nach all der Arbeit vor allem.
Ja, also mein Ziel war halt immer, dass ich beim Abflug zu den Olympischen Spielen einfach weiß, dass ich gewinnen kann oder halt realistisch wirklich die Chance habe, ganz vorne mitzufahren. Und das war in Korea genauso der Fall wie in Sochi. Also habe das Rennen davor gewonnen. Es war eine meiner besten Saisonen. Und ja, dann sind halt einfach einige Dinge in Korea schon nicht ganz so, ich habe nicht so sehr bei mir bleiben können. Und in dem Moment bei dem Interview, was, ja, ich habe ehrlich nicht gewusst, dass ich, also vor dem Interview nicht gewusst, dass ich jetzt im Interview aufhöre. Und die Fragestellung ist halt einfach in die Richtung gegangen und dann hat sie halt nur zweimal nachgefragt und
Dann hast du gedacht, na gut, wenn sie schon fragen, dann lass das halt.
und das war aber der einzige Moment an dem Tag, auf dem ich wirklich stolz war. Für außen hat es wahrscheinlich oder sicher sogar ausgeschaut, okay, bin nur Zwölfte waren. Wobei ich halt das auch unter Anführungszeichen setze, weil ich weiß, was dahinter steht. Und ja, natürlich hat es so ausgeschaut, als hätte ich in dem Moment wirklich verloren und jetzt schmeiße ich vielleicht noch alles hin aus Frust, aber es war nicht so, sondern es war viel mehr, in dem Moment habe ich einfach gespürt, wer ich eigentlich bin wieder und das ganze Außen ist einfach weggefallen und ich habe einfach in dem Moment einfach wirklich meine innere Kraft spüren können und ich war so dankbar für den Moment, dass ich einfach gesagt habe, okay, that's it. Ich war so dankbar, dass ich mich wieder voll spüren habe können in dem Moment, dass ich einfach gesagt habe, okay, das sind eigentlich jetzt der Schritt aufzuhören, das waren für mich zwei Schritte nach vorne, das war keiner zurück und eigentlich war es super schön, dass so passiert ist und eben, dass ich da den Mut gehabt habe, das einfach so zu machen. Und dass es so sehr bei mir war in dem Moment.
Wie sehr hat dich denn dann das Ende deiner Snowboarder-Karriere zu dir selbst zurückgeführt? Und wie hat sich dieser Weg dann entfaltet?
Ja, das Interessante ist ja, zum Beispiel, ich war voll bei mir selbst schon in Sochi und dann natürlich hat sie dadurch, dass ich gewonnen habe, voll viel verändert und irgendwann verliert man sie halt wieder ein bisschen. Und ich glaube, ich habe mich halt bis Ende, so Korea am Ende, echt ein bisschen selber wieder verloren, beziehungsweise bin ich halt sehr über meine Grenzen gegangen. Ja. Und sei das jetzt körperlich oder mental, immer mental immer Schmerzen auszublenden, weil ich eine Knieverletzung gehabt habe. Und dann den Moment so zu spüren, einfach zu wissen, okay, eigentlich ist meine Kraft ganz woanders und ich weiß, wer ich bin, mit Erfolg und ohne Erfolg, weil mir ist es einfach so bewusst, dass das Leben so viel Schöneres und Wichtigeres zu bieten hat als Olympiagold. Es inspiriert mich, Olympiagold inspiriert mich, aber es ist nicht, was das Leben wirklich ausmacht für mich. Und das habe ich halt so klar spüren können, dass es einfach jetzt nicht der Erfolg ist oder die Niederlage ist, sondern einfach, dass mir darum geht, okay, wer bin ich eigentlich? Und aus dem Gefühl heraus, also in Korea, nachdem ich aufgehört habe, habe ich immer nur, das Einzige, was ich mir wirklich versprochen habe, war, dass ich jeden Schritt, was ich jetzt gehe, einfach mit diesem Gefühl gehe. Also, dass ich das nicht verliere. Dass ich nicht verliere, dass ich weiß, wer ich bin. Und jede Entscheidung, die ich danach getroffen habe, ist einfach aus dem Gefühl heraus passiert. Und ich wollte da einfach den Mut haben, ja, komplett frei die nächsten Schritte zu gehen, obwohl ich nicht gewusst habe, wo es mich hinführt. Und es ist halt, ich liebe das Gefühl, also es ist ein Gefühl von freien Fallen, aber gleichzeitig hat man halt keinen Boden. Also es hat immer beides, es hat diese Freiheit. Aber es gibt natürlich Momente, wo man sich mehr Boden wünscht.
Also einen Plan B hast du nicht gehabt, als du deine Karriere beendet hast?
Ich habe mein ganzes Leben noch nie einen Plan B gehabt. Und ich glaube, dass das auch richtig super wichtig ist, keinen Plan B zu haben. Weil sobald man Plan B hat, sagt es ja eigentlich schon, dass man im Plan A zweifelt. Und wenn man Plan A zweifelt, dann kann man gleich die ganze Energie in Plan B legen, weil dann wird der Plan A ja schwierig sein, dass das so aufgeht. Deswegen, ich glaube, wenn man so ein Ziel hat oder eine Vision spürt, dann sollte man halt immer all in gehen, finde ich. Und dann sie überraschen lassen, was passiert. Also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, was die letzten 2 Jahre passiert ist. Und es war einfach so, so wunderschön eigentlich. Obwohl es gleichzeitig mich so sehr an meine Grenzen gebracht hat. Also ich glaube, das erste Jahr nach Korea, ich war jeden Tag so sehr außerhalb von meiner Komfortzone, dass es nach dem Jahr, glaube ich, so angefühlt hat, als wirklich die neue Komfortzone. Oder außerhalb von der Komfortzone war halt meine neue Komfortzone, weil man dachte, was soll jetzt noch passieren? Ja, es war echt sehr spannende Zeit.
Dein Leben hat, oder du hast dein Leben ja eigentlich in den letzten 2 Jahren nicht nur äußerlich verändert und transformiert, sondern auch innerlich. Bist du da auf eine Reise gegangen? Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was da genau passiert ist? So in Hawaii, in Indien?
Ja, also ich würde sagen, die innerliche Reise hat mich halt schon immer begeistert. Und natürlich, sag mal, mit Kaprun, klar war das ein Auslöser, dass ich mich einfach mit mir selbst mehr beschäftigen haben müssen. Und einfach große Fragen gestellt habe. Und ich glaube, wenn man halt Fragen stellt, dann kriegt man immer irgendwann die Antwort. Und das ganze Snowboarden hat mir einfach immer näher gebracht zu mir selbst. Also jede Verletzung zum Beispiel war für mich ein Spiegel für was anderes. Und das habe ich halt mehr und mehr verstanden.
Was meinst du damit? Jede Verletzung war ein Spiegel für was anderes? Kannst du da ganz kurz drauf eingehen? Das finde ich spannend.
Ja, also ich habe zum Beispiel viele Verletzungen gehabt innerhalb von einer kurzen Zeit, also immer zweimal das Kreuzband gerissen. Dann war es immer so, ich war schnell erfolgreich, also schon mit 17, 18 richtig erfolgreich und dann gleich drauf komplettes Knie. Einfach alles irgendwie zerstört. Dann wieder zurückkommen, den nächsten Sieg, Wochen später, nächste Knieverletzung. Also es war halt immer so ein extremes Auf und Ab. Und irgendwie habe ich das erbraucht, irgendwie zu fighten, habe ich das Gefühl gehabt. Und ich habe dann aber realisiert, an einem gewissen Punkt, dass, ich meine, der Schmerz im Außen war natürlich ein Schmerz, den ich im Innerlichen voll verdrängt habe für eine Zeit. Was natürlich auch wichtig war, weil ich hätte es einfach, ich hätte es mit 13 nicht handeln können. Also alles, was da gewesen ist, es war einfach so viel, dass ich froh war, dass ich Dinge einmal Zeit geben habe und dass sie halt dann wiederkommen durch andere Erlebnisse. Ja. Und der Körper ist einfach so schlau. Also ja, die Natur an sich ist einfach so schlau. Und wenn man halt Heilung zulässt, dann wird sie passieren, egal auf welchem Weg. Und ja, das bringt mich vielleicht einfach jetzt wieder zurück zu dem, was ich halt die letzten 2 Jahre gemacht habe, weil ich habe mich eben dafür entschieden, wieder komplett zu heilen, weil ich habe halt am Ende eine Knieverletzung gehabt, wo ich glaubt habe, okay, kriege ich noch hin. Ich habe mir einfach mental dafür entschieden, okay, ich gehe drüber. Ich habe viel draus gelernt, also was alles mental möglich ist, über einen Schmerz zu gehen. Aber ich habe mir ja entschieden, mit der Entscheidung, dass ich drüber gehe über den Schmerz, dass es eine Zeit geben wird, wo ich mir Zeit gibt zum Heilen. Und die Zeit war halt einfach die letzten 2 Jahre. Mhm. Und bin halt dann operiert worden an der Sehne, Sprunggelenk, und dann war halt auf Maui, also davor schon auf Maui, also kurz mal überlegt, ob ich auf Maui auswandere, aber ich habe dann haben müssen zum Operieren, also bin ich halt nicht ausgewandert nach Maui. Und als Yoga-Lehrer ist es so, also ich habe ja davor schon meine Yoga-Ausbildung gemacht auf Maui, und jedes Mal, wenn man halt dann gefragt wird, okay, du bist Yoga-Lehrer, warst du in Indien? Und ich sage, nein, ich war nicht in Indien, weil Indien mir einfach nicht anzieht. Also bis zu dem Zeitpunkt war das einfach nicht so. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich ein Flugticket gebucht habe, habe ich immer Optionen in meinem Kopf gehabt, aber am Ende war es immer Maui. Und dann bin ich halt wieder irgendwie dorthin geflogen und habe dann zufällig aber den Ram Dass kennengelernt am Strand. Und tiefe Begegnung zum Beispiel hat mich einfach so sehr innerlich berührt, einfach einen Menschen zu treffen, vor dem man stehen bleibt und sie einfach nur wünscht, dass man den umarmen kann, beziehungsweise den fragt, ob man ihn einfach nur umarmen kann. Das war vorher in meiner Vorstellung nicht möglich.
Ram Dass, einer der einflussreichsten, kann man sagen, spirituellen Lehrer eigentlich der vergangenen Jahrzehnte, der kürzlich verstorben ist, dass man das besser versteht auch. Und du hast ihn dort am Strand in Maui getroffen.
Ja, und eben, das ist wieder halt so, wie es, glaube ich, ja, das Leben bringt dann immer dorthin, wo man es halt in dem Moment am meisten braucht, denke ich. Und für mich war eben nicht der Weg, jetzt irgendwas im Internet zu suchen und dann nach Indien irgendwo was zu suchen, sondern mein Weg war über Maui, über Ram Dass. Und dann, dann habe ich eben getroffen, habe dann mein Ticket nach Indien gebucht, mit dem Raghu Markus, eben mit der ganzen Community, und ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung gehabt davor, wer Ram Dass ist. Also,
du hast ihn nicht gekannt zu dem Zeitpunkt, wie du ihn gesehen hast, oder? Du bist nur vor ihm gestanden und hast gestaunt und hast gedacht, wow, was hat der Mensch für eine Ausstrahlung, oder?
Ja, es war sehr arg.
Kannst du das beschreiben, dieses Gefühl, was er dir da vermittelt hat, diese Ausstrahlung von einem solchen Menschen, wenn man dem gegenübersteht?
Ja, also ich glaube, was er ausstrahlt, ist einfach universelle Liebe in irgendeiner Form. Mhm. Und ja, man hat es einfach gespürt, dass egal jeder, also dass jeder in seinem Umfeld oder in einfach zu 100% willkommen ist. Mit all seinen Teilen. Und ja, der Weg hat mich dann eben nach Indien gebracht irgendwie. Und natürlich habe ich halt dann, okay, jetzt muss ich mal das Buch lesen, habe ich gedacht, dass ich mal ein bisschen einen Einblick habe. Und ich habe natürlich aber trotzdem im Vergleich zu den meisten anderen, die dann da dabei waren in Indien, eigentlich keine Ahnung gehabt. Und ich mache es aber eigentlich immer so, dass auch wenn ich irgendwie neue Menschen kennenlerne oder auf Meetings bin oder so, ich informiere mich vorher nie, weil mir interessiert das nicht, was jemand gemacht hat. Oder also mir interessiert schon, wenn ich den Menschen dann treffe, aber ich will eigentlich nicht irgendwie mit irgendeinem Bild reingehen in ein Gespräch. Und so ähnlich war das mit Indien. Ich bin halt einfach hingeflogen und ich habe mich eigentlich überhaupt nicht informiert. Wirklich gar nicht. Mir war es egal, wo ich bin in Indien. Ich habe gedacht, okay, Allah, dass das so passiert ist. Ich weiß, dass es jetzt da richtig ist für mich in dem Moment. Und bin halt einfach hier mit einfach mittragen lassen. Und dann war man zum Beispiel bei einem 101-jährigen Cave Baba, wo wir im Dschungel hochgehiked sind, und der hat schon 70 Jahre in dieser Höhle gelebt, und der ganze Moment war einfach so surreal, dass ich gedacht habe, keine Ahnung, wie das Ganze jetzt so passiert und was ich da mache. Und ja, es war einfach jeder Tag in Indien hat mich tief berührt. Und ja, also nimm das sehr mit mir. Also es hat mich definitiv verändert. Also ich würde gar nicht sagen verändert, aber es hat mir Dinge in mir selbst spüren lassen oder Teile in mir wieder spüren lassen, die ich vielleicht schon vergessen gehabt habe. Und ja. Also es ist, glaube ich, keine Veränderung. Ich glaube, man entdeckt sich selbst mehr und mehr.
Kannst du da, wenn uns jetzt jemand zuhört und auch so ein bisschen dieses Gefühl hat, da gibt's Teile in mir, die ich noch nicht entdeckt habe, noch nicht entfaltet habe, die in mir schlummern, so ein unentdecktes Potenzial. Was sind denn so aus deiner Erfahrung wertvolle Impulse, die du da mitgeben kannst, um dem ein bisschen näher zu kommen, so ein bisschen mehr in Einklang zu gehen mit den eigenen Herzenswünschen?
Also mein Tipp ist, immer die größte Angst zu suchen. Also das ist etwas, was ich mache ständig. Ich frage mich, okay, was ist meine größte Angst? Und mit der Frage komme ich einfach sehr, sehr, sehr tief in mir selbst. Wenn man ehrlich ist. Also ich rede jetzt natürlich, man kann auch sagen, okay, meine größte Angst ist jetzt, vor 10 Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich habe Angst vor Spinnen. Oder so. Weißt du, wie man? Aber das ist
was
ja nicht
sagst
wirklich.
Du heute?
Oh ja. eine große Angst ist sicher, meinen Körper komplett loszulassen. Weil ich doch als Sportlerin sehr mit meinem Körper verbunden bin. Und
den Körper loszulassen, also zu sterben.
Ja, weil zu voll in, komplett in, es wird immer weniger. Also die Angst wird immer weniger, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie weg ist. Aber es ist schon spannend genug für mich, dass ich mich überhaupt mit dem auseinandersetze. Finde ich schon super spannend. Und natürlich habe ich Momente, wo man denkt, ja, kein Thema, easy. Aber ich glaube, das ist dann eher mein Ego, das sagt, ja, easy. Weil, ja, also so selbst die eigene Identität mehr und mehr aufzugeben, ist extrem spannend, finde ich, wo es einen hinbringt. Und ja, so Ängste zu haben oder zu spüren, ja, bringt mir immer zum nächsten Schritt. Und das liebe ich eigentlich an Angst. Und natürlich muss man davon unterscheiden, also das sage ich immer wieder, zum Beispiel, wenn ich in Alaska allein reintropp, die 65 Grad hat und wo man einfach keinen Fehler machen darf, das ist kein Moment, wo ich mit Angst spiele. Also absolut gar nicht. Also das würde ich nie machen. Also das sind so Alaska, das sind die Orte, wo man ja 80%, also vorher auf Sicherheit geht und nichts macht, das annähernd irgendwie Angst auslöst. Und das ist einfach echt wichtig zu unterscheiden. Das ist halt, das sind innere Ängste, an denen ich arbeite, und nicht, dass ich jetzt irgendwo sage, okay, ich droppe jetzt irgendwo rein, wo ich Angst davor habe, weil das ist halt dann einfach, ja, dumm.
Also das eine ist sozusagen die Angst, die dich davor schützt, Dummheiten zu machen, die dich am Leben erhält, wenn du so willst, die wichtig ist und irgendwo auch deine Freundin ist, die dir sagt, schau hin, pass auf, informier dich im Vorfeld, hab Respekt vor dem, was du da tust. Und die andere Angst ist aber diese Angst, die durch die Gedanken entsteht, wenn ich dich richtig verstehe, die eigentlich am Ende des Tages eine Illusion ist.
Ja, und da ist halt einmal voll wichtig für mich, oder was ich dann oft mache, ich mache halt die Angst bewusst viel größer. Und dann so groß wie möglich. Und dann mache ich sie so klar wie möglich. Und dann am Ende schaue ich sie so an, wie sie ist. Und einfach dieses reale Bild zu kriegen, ist, ja, ist super wichtig.
Und wie hilft dir das, in Einklang zu gehen mit so deinem Innersten, mit deinen Sehnsüchten, deinen Wünschen und Visionen, mit deiner Herzensstimme?
Ja, es gibt mir halt den Mut, Dinge zu machen, die mir Angst machen, innerlich. Und gleichzeitig begeistern es mich aber. Und zum Beispiel alles, was ich mache, also alle meine großen Projekte, die machen mir gleichzeitig Angst, aber sie begeistern mich so sehr, dass es unmöglich ist, nicht in der Früh aufzuwachen und dran zu arbeiten und die Motivation zu haben, das zu tun. Und natürlich gibt es Ängste zu scheitern, aber eigentlich ist mir so egal. Es ist so egal zu scheitern, weil es viel entscheidender finde, den Mut zu haben, es überhaupt zu probieren. Und ja, deswegen, also da finde ich, deswegen inspiriert mich Angst, weil ich glaube, man braucht ein bisschen Angst, damit man überhaupt in den Flow-State kommen kann. Also jetzt nicht Angst, sondern diese, dass es vielleicht groß ist oder zu viel ist. Und gleichzeitig weiß man aber, okay, na, man kann das schaffen. Und genau die zwei Sachen bringen halt einen so sehr in den Fokus, dass man in diesen Flow-State kommt. Und wenn halt ein Ziel zu klein ist oder Vision zu klein ist und man traut es nicht zu, dann kommt man halt nie in den Flow-State. Und Flow-State macht alles umso viel leichter. Also dann geht man halt einfach nur mehr in das Vertrauen und spürt halt einfach nur mehr sich selbst und muss nur mehr loslassen. Und das ist eigentlich, was ich hauptsächlich mache. Also die letzten, also mein ganzes Projekt, was ich jetzt mit Remind gestartet habe. Um ehrlich zu sein, das Einzige, woran ich mich erinnern kann, was ich da gemacht habe, von Start bis jetzt, also natürlich habe ich viel Energie investiert in das Ganze, aber eigentlich habe ich nur innerliche Arbeit gemacht. Ich habe meditiert, immer wenn es stressig war, habe ich einfach meditiert und ich habe versucht, immer nur die Vision zu spüren, zu leben und alles andere ist passiert.
Wow, das ist so stark, was du gerade gesagt hast, finde ich. Und du hast jetzt die Brücke selbst schon gebaut zur Remind-App. Ein unglaublich spannendes Projekt, wie ich finde. Ihr erschafft hier eigentlich gerade eine Community, die ihr über eine App miteinander verbindet, die eine Minute pro Tag synchronisiert miteinander atmen.
Ja.
Wie kommt man auf diese Idee?
Wie kommt man auf diese Idee? Also die Idee ist entstanden, weil mich eben das Leben irgendwie, bin ich halt auf Necker Island aufgewacht. Und
einfach so.
Das war halt einfach ein sehr spontaner Flug und ich habe gedacht, okay, mache ich einfach. Und ich war sehr gechatlaggt und dann bin ich halt um 4 in der Früh zum Strand und habe meditiert und in dem Moment, ja, ich habe nicht nach einer Idee gesucht, ehrlich gesagt, sondern ich war halt einfach nur im Moment und ich hab sehen und spüren können, wie es sich anfühlen würde oder könnte, wenn die Welt gemeinsam atmen würde. Also ich habe einfach echt den Planeten so ein- und ausatmen sehen und ich dachte, wow, wieso ist das nicht möglich? Wieso kann ich das mit meinem Handy nicht machen? Wieso ist es nicht möglich, dass ich mich mit der ganzen Welt für einen Moment am Tag verbinde? Und die Vision oder der Moment hat mich eben so sehr, so tief berührt, dass es ab dem Moment, selbst wenn ich wollen würde, ich kann das nicht mehr löschen aus meinem System. Und dann habe ich halt die Idee einfach beim Frühstück gepitcht und natürlich die erste Frage von Investoren ist, und wie wirst du damit Geld verdienen? Und meine Antwort war einfach, ja, ich habe keine Ahnung, aber stell dir mal vor, da kannst alle würden gleichzeitig atmen. Und er so, ja, wie machst du das jetzt atmen? Und ich so, ja, aber wenn wir die ganzen Welt verbinden könnten und so.
Und du warst in einer Situation, wo du beim Frühstück einfach mal so vor Investoren eine Idee pitcht.
Ja, ich dachte, das nur so klein.
Ja.
Deswegen sage ich, also ich war halt ständig außerhalb von meiner Komfortzone. Also das war kein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, ihr habt jetzt wirklich einen Plan, was ich mache. Ihr habt nie einen Plan, was ich mache. Ja, aber ich glaube, man muss einfach Dinge einfach tun. Und es geht dann so, dann macht man zumindest einen Schritt weiter. Ja, wenn man nichts macht, bleibt man stehen. Und ja, dann bin ich halt wieder heimgeflogen und dann 2 Wochen später bin ich wegen einer Nacht nach San Francisco geflogen, weil ich ein Gespräch gehabt habe mit jemandem im Silicon Valley. Dann bin ich wieder zurück. Also ich habe schon verrückte Sachen dann einfach gemacht. So, weiß nicht, wer schon wegen einer Nacht nach San Francisco fliegt. Einfach nur wegen einem Meeting. Ja, und dann dann war ich dazwischen in New York und so und dann danach war es irgendwie, haben wir gedacht, okay, keine Ahnung, wie man das auf die Reihe kriegt oder ob ich das schaffe oder nicht schaffe. Aber es war halt immer, die Vision war einfach immer da. Und dann habe ich den Chris Reining kennengelernt, der jetzt mein Co-Founder ist. Also den habe ich schon zuvor beim Skifahren mal kennengelernt. Und das Spannende war, dass er halt auch gerade irgendwie in den ganzen Mindfulness-Space einfach bewegt hat. Und dann hat er gesagt, okay, er findet das super spannend, lass uns das gemeinsam machen. Und ja, so habe ich halt meinen ersten Business-Partner gefunden und dann im Februar war wir in Indien, haben eben unsere Idee gepitcht und von 220 Firmen haben sie 7 Startups ausgewählt. Jetzt haben wir diesen Speed-Scaling-Plan in Indien. Also wir arbeiten da immer parallel und natürlich war zum Beispiel auch Indien für mich, und da, ja, krass, meine erste Business-Reise. Oder der Chris hat mir einfach in Investorengespräche geschickt, wo ich einmal die ersten 10 Minuten kein Wort verstanden habe und immer nur gedacht habe, puh, wie man das jetzt da über die Bühne kriegen, keine Ahnung.
Ja.
Aber ja, es ich entwickle mich mit dem Projekt einfach weiter und ja, ich glaube, man muss immer ehrlich zu sich selber bleiben und solange man das macht, ist alles okay.
Fast forward und viele Höhen und Tiefen später. Ich habe verstanden, dass das ziemlich herausfordernd war, das Ganze dann auf die Beine zu stellen und jetzt auch tatsächlich zu launchen. Ihr seid jetzt gerade im Soft Launch, ihr habt schon wunderbare Botschafterinnen und Botschafter gefunden, die sozusagen diese Sessions hosten, also quer über den Globus verteilt und man kann sich da einfach zuschalten, 1 Minute lang mit diesen Menschen atmen, was auch immer das gerade für eine Art der Atmung ist, die da angeboten wird. Du hast es auch schon am Anfang unseres Gesprächs jetzt erwähnt, die Atmung, die Power der Atmung, die dich auch immer wieder begleitet hat bei deinen im Leistungssport, beim Snowboarden. Was ist diese Kraft der Atmung für dich?
Ja, es ist halt Bewusstsein für mich. Es bringt mich in den Moment. Und das ist genau, was wir mit dieser App schaffen wollen. Also wenn man sich vorstellt, wie viel Kraft jeder Einzelne hat in einem Moment, wo man wirklich bewusst ist, wie leicht es ist, Ziele zu erreichen, wenn man einfach in dem Moment ist. Wenn man sich vorstellt, dass das jetzt alle gleichzeitig oder viele, viele Menschen gleichzeitig machen, einfach Bewusstsein in diesem Moment, dann, ja, dann kann man halt da Fokus setzen auf Dinge, die wichtig sind oder die am Ende kommt wahrscheinlich eh fast jeder immer zum gleichen Gefühl und das Gefühl ist Liebe, das uns alle verbindet. Und wenn wir in die Schwingung gehen können und einfach positive Energie nach außen bringen und höhere Schwingungen, nicht einfach nur immer ins Negative fallen, dann kann man halt echt einen Impact haben, denke ich. Und Atmung für mich bedeutet einfach, dass, ja, ist einfach Leben für mich. Und jedes Mal, wenn ich einfach bewusst atme, weiß ich, okay, ich bin jetzt im Moment und ich bin nicht irgendwo mit meinen Gedanken, sondern bin jetzt wirklich da. Und was man dann wirklich machen kann, ist, man legt halt den Fokus nur auf die Atmung und es ist super schwierig, für 1 Minute wirklich fokussiert zu bleiben. Also selbst bei meinem Olympialauf, wo ich gewonnen habe, war ich kurz aus dem Fokus. Also ich habe einen Fehler gehabt, der mich kurz rausgebracht hat. Und ich habe mein Leben lang dafür trainiert, dass ich da diese 45 Minuten wirklich fokussiert bin. Es ist nicht easy. Und deswegen glaube ich, dass eine Minute, also wenn man es schafft, dass man wirklich eine Minute voll fokussiert ist und nur komplett bei der Atmung ist, dann ist es extrem leicht zu sagen nach der Minute, okay, jetzt lass los. Bewusst, also dass man das wirklich bewusst lernt zu switchen. Fokus, loslassen, Vertrauen, einfach nur sein. Und wenn man das eben schafft, dass man einfach nur im Moment ist, dann ist das einfach nur sein. Also da passiert halt am meisten, weil dann wird's halt leicht. Also, aber man muss halt zuerst den Fokus setzen, man muss zuerst was tun dafür. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Also ich komme jetzt schwer in einfach nur diesen Flow-State, wenn ich in meine Gedanken ganze Zeit, den ganzen Tag irgendwie verloren bin. Also dann, ja, ich brauche den Fokus zuerst und auch die Entscheidung dafür.
Das ist ja auch eine der Grundlagen der Yoga-Praxis, die Atmung, die bewusste Atmung, weil die Atmung ja auf gewisse Weise auch Körper und Geist verbindet, weil du zum Beispiel in einer stressigen Situation durch eine bewusste tiefe Atmung, wo zum Beispiel die Ausatmung länger ist als die Einatmung, dem Geist signalisierst, es ist alles okay, entspann dich. Parasympathisches Nervensystem fährt hoch. Das heißt, all diese Prozesse, die da eigentlich unbewusst ablaufen, kann man sich über die Atmung bewusst machen. Das ist so eine meiner Erfahrungen auch. Und ich finde, das passt wunderbar auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Finde ich schön, wie du das formuliert hast auch.
Ja, das ist spannend zu sehen, wenn man, also man macht es ja unterbewusst meistens richtig. Also wenn man im Moment ist, dann passiert alles unterbewusst einfach auf natürliche Art und Weise. Das heißt, wenn ich zum Beispiel im Moment bin bei oder war bei einem Rennen, was ich zum Beispiel unterbewusst gemacht habe, ich habe einfach so arg auf mein Brustbein geschlagen, dass ich teilweise blau war, einfach nur weil es dann aktiviert. Also das ist eben das Gegenteil wieder. Aber die Dinge macht man halt wirklich also unterbewusst, wenn man wenn man sich selber halt spürt. Und einfach ins Spüren zu kommen, ist ja, es ist so wichtig. Weil nur so kann man halt wirklich Verbindung und Beziehung leben. Und gerade so wie es jetzt ist in der Zeit, ist, glaube ich, das Wertvollste, was wir teilen können, Präsenz. Einfach präsent zu sein mit einem anderen Menschen.
Na schön. Und wenn du jetzt noch ein wenig nach vorne blickst, Plan B gibt's keinen, aber es gibt wohl Träume, Visionen. Magst du da noch was teilen? Etwas, das dich im Herzen berührt, von dem du, das du gerne verwirklichen möchtest noch in deinem Leben?
Ich hab eigentlich immer so Projekte, also ich hab es zum Beispiel nie mit einer gewissen Zeitspanne, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt 40 bin, möchte ich das und das erreicht haben oder so. Mhm. Sondern ja, das Projekt mit der App und Remind, ja, ich wünsche mir, dass es größer wird und ich bin schon sehr gespannt, was alles entsteht. Und es ist allein jetzt schon im ersten Monat, es ist so inspirierend und es ist einfach so, ja, erfüllt mich einfach sehr, an dem Projekt zu arbeiten. Ja, natürlich, ich glaube, ich wünsche mir halt so Sachen, die sich, glaube ich, auch jeder wünscht, einfach Beziehungen zu leben, einfach voll im Moment zu sein. Und ja, aber ich so zu sehen, was ist wirklich möglich? Also was ist möglich, wenn man keine Grenzen hat? Also das inspiriert mich. Also ich frage mich immer, okay, was ist möglich, wenn es keine Grenzen gibt, also innerliche Grenzen gibt? Und ja, ich habe keine Ahnung, was mich hinbringt. Aber ja, es ist definitiv ein Weg, der mich erfüllt.
Und dann stellt man fest, dass die Grenzen nur im Kopf existieren und eigentlich alles möglich ist, was man sich vorstellen kann.
Ja, ich glaube, dass alles möglich ist, was man sich vorstellen kann und noch mehr. Ich glaube, es ist immer, man muss immer an die Grenze gehen, was kann man sich alles vorstellen? Und dann was man sich vorstellen, alles, was man sich vorstellt, ist eigentlich nur ein kleiner Kreis. Und das, was man eigentlich wirklich sind, also ist halt viel größer. Also ich glaube, man muss einfach den Raum größer und größer und größer machen, bis man einfach realisiert, dass es keine Grenzen gibt. Und ja, und dann, das muss ich schon zugeben, also es macht halt schon Angst ab und zu. Also ich kenne den Moment, wo ich einfach spüre, dass es keine Zeit gibt. Und am Anfang hat mir das richtig Angst gemacht, weil man dachte, boah, was ist, wenn ich keine Zeit habe? Dann, wenn man keine Zeitlinie, also man erschafft sich halt Zeit, um vielleicht Sicherheit zu haben, aber um ehrlich zu sein, ja, das ist halt einfach eine erfundene Sicherheit, die man nicht braucht, wenn man vertraut. Und einfach die da so auf dem Weg zu sein, ist ja, es ist super überraschend. Ja. Jeden Tag, was passiert, ist einfach immer ein neues Abenteuer. Jeden Menschen, den ich triff, das liebe ich. Also halt, ich denke mal, keine Begegnung passiert einfach nur so. Mhm. Und es ist so spannend. Jede Begegnung ist einfach so spannend, weil ich mir denke, okay, wo geht jetzt die Reise hin mit den Menschen? Also, und ja, das liebe ich voll.
Man vertraut dann darauf, dass man zur richtigen Zeit die richtigen Menschen trifft, die richtigen Ideen hat und einem die richtigen Dinge passieren, was auch immer richtig dann bedeutet.
Ja, ich glaube halt, dass also jede Zelle im Körper immer auf Heilung programmiert ist, wenn man es zulässt. Und dass das Leben an sich dann immer in dem Moment bringt, wo man halt heilen kann. Und ja, und vielleicht ist es ab und zu eine Challenge, weil man an seine Grenzen, an seine innerlichen Grenzen stößt. Aber es ist immer wert, über die Grenze zu gehen. Und ja, wenn ich vielleicht abschließend nur, vielleicht kann ich das noch sagen, was vielleicht für manche einen Impact hat. Also mir hat es zum Beispiel am Anfang extrem viel Angst gemacht, an den ganzen Kaprun-Themen zu arbeiten oder halt dorthin zu schauen, weil ich wusste, okay, das wird richtig wehtun. Und ich wollte nichts aus dem ganzen Zeitbereich, ich wollte da nichts wieder erleben oder mit reinversetzen. Und wenn man aber realisiert, dass egal was passiert ist und egal wie schlimm das war, dass es nie schlimmer werden kann, also dass man das Schlimmste schon, das hat man ja schon hinter sich. Also es kann nie wieder so schlimm werden, wie es in dem Moment war, den man schon eigentlich gemeistert hat. Und allein das zu wissen, hat mir einfach, oder zu erfahren, jedes Mal, dass das so war, es gibt dann einfach eine unheimliche Freiheit. Es gibt dann so viel Freiheit, wenn man eben ja, alles loslässt, was einen irgendwie belastet. Und wenn man einfach sagt, okay, es ist okay, das loszulassen. Und es entsteht wirklich, es entsteht einfach so viel Raum und so viel Leichtigkeit und Kreativität, dass es eben keine Grenzen gibt. Das heißt, alles, was man irgendwie blockiert, ist eigentlich echt ein Geschenk.
Schön. Julia, ich danke dir herzlich für dieses Gespräch, für deine Gedanken, deine Geschichte, deine Inspirationen und Impulse. War mir eine ganz große Freude.
Ja. Ich freue mich schon, wenn wir uns sehen wieder.
Ja, freue mich auch.
Und wir werden deine Atemsession auf unserer App haben. Auf das freue ich mich auch.
Ja, genau. Was haben wir ausgemacht? Anfang Oktober, glaube ich, gell?
Ja.
Also wir werden die App jedenfalls verlinken in den Shownotes. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem Projekt. Und dass ganz, 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 ganz viele Menschen da gemeinsam mit euch atmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst bei dieser Episode von 1000 First Steps. Wenn dich diese Folge einen Schritt weitergebracht hat, dann abonniere den Podcast, um auf dem Laufenden zu bleiben, und trag dich auch gerne für meinen wöchentlichen Newsletter ein. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich würde mich auch sehr, sehr freuen, von dir zu lesen. Schreib mir auf Instagram @jakob.horvath oder schick mir ein Mail an mail@1000firststeps.com.
www.thepodcast.com. Dein Feedback ist so unheimlich wertvoll für mich, weil es mir hilft, den Podcast weiter zu verbessern. Sag mir, was du dir aus der Podcast-Folge mitnimmst. Lass mich wissen, für welche Themen du brennst und wovon du gerne mehr hören möchtest. Denn dieser Podcast hat vor allem ein Ziel. Er soll dich weiterbringen. Er soll dich inspirieren und ermutigen, Schritt für Schritt zu dem Menschen zu werden, der du tief im Herzen bist. Wenn du mithelfen magst, dass noch mehr Menschen davon profitieren, kannst du 1000 First Steps eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes geben, deinen Freunden und Bekannten davon erzählen, einen Screenshot in deiner Insta-Story posten oder im Notfall auch gerne eine Flaschenpost verschicken. Ich bin Jakob Horvath, Visionscoach, Abenteurer und Autor von Weltnah, raus aus der Komfortzone, rein ins Leben. Das Buch über meine 14-monatige Weltreise mit vielen Tipps und Impulsen für deine persönliche und spirituelle Weiterentwicklung. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir viel Freude bei deinen nächsten First Steps.